Ich freue mich, dass ich heute hier bei euch sein kann. Und ich freue mich, dass ich euch erzählen kann, dass wir einen absoluten Höchststand erreicht haben in der Schule mit den Schülerzahlen. Wir haben gerade gestern nochmal zwei Leute aufnehmen können in die Oberstufe und haben jetzt 50 Schülerinnen und Schüler. So viele hatten wir, glaube ich, noch nie, also jedenfalls seit ich da bin noch nicht und davor auch ganz lange nicht. Es ist sehr voll und wir spüren auch, dass das anstrengend ist und lauter, aber das sind Probleme, die wir gerne lösen. Und die Oberstufe ist sehr voll. In der Primarschule gibt es in allen Klassen noch freie Plätze. Wenn ihr Leute kennt, die sich für unsere Schule interessieren, schickt sie zu uns, schickt sie zu mir, dass sie sich melden für das neue Schuljahr. Ich erlebe gerade jetzt, dass in diesen Wochen sehr viel läuft, dass viele Interessenten kommen, dass wir viele Schnupperschüler haben. Das ist jetzt gerade eine ganz spannende Zeit. Ich möchte mich auch bedanken für eure Unterstützung, für das Geld, das auch jetzt gerade vorher gesammelt wurde. Immer dann, wenn ihr für Gemeindebudget sammelt, sammelt ihr auch für die Schule, denn wir sind ein großer Teil von eurem Budget. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung und für alles, was ihr für uns als Schule tut. In der Predigt heute möchte ich euch erzählen von Michael. Und von der Erfahrung, die Michael mit Gott gemacht hat. Es war vor einiger Zeit, da kam er mit seiner Frau nach Zürich. Ich weiß gar nicht so genau, wo Michael geboren wurde und wie er aufgewachsen ist, aber er kam nach Zürich und er hatte davor schon Theologie und Philosophie studiert an der Universität in Freiburg. Und ich weiß auch über Michael, dass er sich sehr gut auskennt mit den Schriften von Paulus und dass er das sehr tief studiert hat und dass er viel Zeit im Neuen Testament verbracht hat. Aber seit seiner Studienzeit ist sehr viel passiert und Michael hat sich einmal zu oft mit den Behörden angelegt. Und er sitzt jetzt in einem Gefängnis, ungefähr 2 Autostunden von hier entfernt, in Rottenburg am Neckar. Einmal zu viel mit den öffentlichen Autoritäten angelegt. Als er damals nach Zürich kam, da hatte er Kontakt zur Täufergemeinde. Die Täufer sind eine freikirchlich organisierte Gemeinde. Und er kam nach Zürich und ist zu ihnen gekommen. Und es war im Jahr 1525. Es war die Zeit von der Reformation und von Zwingli. Und diese junge, dynamische Täufergemeinde hatte große Auseinandersetzungen mit Zwingli und dem Stadtrat. Die Täufer haben gefordert, dass es eine Kirche geben müsse, wo man sich freiwillig dazu entscheiden kann, Mitglied zu werden. Sie wollten, dass man durch ein freiwilliges Bekenntnis in die Kirche kommt und dazugehört, durch die Taufe, und zwar durch die Taufe als Erwachsener, für die man sich selber entscheiden kann, nicht durch die Taufe als Säugling. Und Zwingli und dem Stadtrat von Zürich haben diese Ideen gar nicht gefallen. Wenn man plötzlich nicht mehr alle automatisch in der Kirche hat, verliert man ganz viel Einfluss und Macht. Und so hat Zwingli gegen Michael Sattler und die anderen Täufer diskutiert und gearbeitet, so dass sie schlussendlich aus der Stadt Zürich vertrieben wurden. Über mehrere Stationen ging es dann weiter und Michael Sattler kam nach Horb, das war im Jahr 1527. Und unter seiner Führung ist auch dort eine kleine Gruppe von Täufern entstanden und es wurden die Schleitheimer Artikel aufgeschrieben. Das war damals das Glaubensbekenntnis der Täufergemeinde. Auch Zwingli hat das gelesen und hat dagegen Stellung bezogen in seinen Schriften. Und im Mai 1527 war es dann zu viel und Michael Sattler wurde von den römisch-katholischen Behörden festgenommen und in ein Gefängnis nach Rottenburg gebracht. Dort fanden dann auch die Gerichtsverhandlungen für ihn statt und ihm wurden verschiedene Dinge vorgeworfen. Hört genau zu, vielleicht kommt euch manches davor bekannt vor. Es wurde ihm vorgeworfen, dass er lehre, dass die Kindertaufe nicht rette. Er verwerfe das Sakrament der letzten Ölung. Er verachte die Mutter Gottes und die Heiligen. Und er setze eine neue Form des Abendmahls ein, bei der man Brot von einem Teller esse und Wein aus einem Kelch trinke. Und er habe seinen katholischen Orden verlassen und geheiratet. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne alle diese Punkte und würde sie auch bejahen. Sattler wurde damals für diese Überzeugungen vor Gericht gestellt. Er hat sich in all diesen Punkten selber verteidigt. Er ist sehr ruhig geblieben und sachlich. Das kann man in diesen Berichten lesen. Und er hat mit Hilfe von Bibeltexten versucht zu argumentieren. Und seine ruhige Art hat den Ankläger sehr provoziert. Und der Ankläger sagt zu ihm, Zitat, ja, du verzweifelter Bösewicht, du Erzketzer, ich sage, wenn kein Henker hier wäre, dann wollte ich dich selbst erhängen und vermeinte damit Gott einen Dienst zu tun. Und der Urteilsspruch am Ende lautete, Zitat wieder, dass man Michael Sattler dem Henker in die Hand geben soll, der soll ihn auf dem Marktplatz führen und es soll ihm jemand die Zunge abschneiden. Daraufhin soll er auf einen Wagen geschmiedet werden und ihm zweimal mit glühenden Zangen Stücke aus seinem Leib gerissen werden. Danach soll man ihn vor das Tor führen und nochmals Stücke aus seinem Leib reißen und ihn dann zu Pulver verbrennen. Es war das härteste Urteil, das jemals über einen Täufer gefällt wurde. Und er wurde dann wieder in seine Zelle geführt. Und versucht euch einmal in diesen Mann hineinzuversetzen. Ihr teilt seine Überzeugungen. Ihr versteht, warum er das lehrt, was er gelehrt hat und warum er davon überzeugt war. Und er hat argumentiert, er ist für seinen Glauben eingestanden, er hat nicht abgeschworen, er hat an seinen Überzeugungen festgehalten. Und jetzt sieht es aus, als hätte Gott ihn im Stich gelassen. Und ich stelle mir vor, wie er da im Kerzenlicht in seiner Zelle sitzt. Er schreibt einen letzten Brief an seine Brüder und Schwester von der Täufergemeinde, das ist bekannt. Und die Frage, die ihn innerlich umtreiben muss, ist, soll ich jetzt wirklich so grausam sterben? Ist das jetzt das Ende? Ich habe doch nichts Falsches getan. Oder soll ich einfach abschwören? Was nütze ich denn meiner Gemeinde, meiner Kirche, wenn ich tot bin? Das wären doch nur leere Worte, wenn ich jetzt sage, dass ich das gar nicht mehr glaube. Und er fragt sich, ist es überhaupt möglich, diesen Weg zu gehen? Kann ich überhaupt diesen Tod sterben und standhaft bleiben? Und ich stelle mir vor, wie er seine Hand über die Kerze hält, die da leuchtet. Und einen Moment lang geht das gut, aber ihr kennt den Versuch wahrscheinlich. Es wird sehr heiß. Und er weiß, man kann das nicht aushalten. Aber irgendwie muss dieser Michael Sattler Ruhe und Frieden in Gott gefunden haben. Es ist überliefert, dass er mit den anderen Täufern ein Zeichen vereinbart hat. Er würde mit einem Finger in den Himmel zeigen, wenn es möglich sei, diesen Märtyrertod für Gott zu ertragen. Und einer der Freunde von Michael Sattler war Wilhelm Reublin. Er war ein Priester und auch ein Täufer, hat in Wittikon und in Zollikon hier in Zürich gewirkt. Und dieser Freund war dabei, als das Urteil vollstreckt wurde. Und in einem Brief an die Täufer in Zürich schreibt dieser Wilhelm Reublin, Michael Sattler lobte Gott laut und stark. Als er mit Seilen auf die Leiter gebunden und ins Feuer geschoben wurde, ermahnte er das Volk zur Furcht des Herrn. Er betete laut, allmächtiger, ewiger Gott, du bist der Weg und die Wahrheit. Weil ich von niemandem widerlegt worden bin, will ich durch deine Hilfe bis auf diesen Tag die Wahrheit bezeugen und mit meinem Blut besiegeln. Und als das Feuer seine Fesseln verbrannt hatte, da hob er seine Arme und zeigte mit beiden Zeigefingern in den Himmel, um das verabredete Zeichen zu geben, dass man den Tod eines Märtyrers ertragen kann. Und danach hörte man ihn mit lauter Stimme rufen, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wenn ich diese Szene vor Augen habe, wenn ich mir Michael Sattler vorstelle, wie er da aus dem Feuer heraus seine Arme in den Himmel streckt, dann brennen mir zwei Fragen auf der Seele. Die erste Frage ist, wie kann es sein, dass Gott nicht eingreift? Wir haben doch gerade die Textlesung gehört. Wenn du durch das Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flammen sollen dich nicht versengen. Kann man sich denn auf Versprechen von Gott nicht verlassen? Warum ist Michael Sattler verbrannt? Offensichtlich ein Mann Gottes. Wie kann es sein, dass Gott nicht eingreift? Und die zweite Frage, wie kann es sein, dass Michael Sattler in seiner schlimmsten Stunde Ruhe und Frieden in Gott gefunden hat? Wie kann es sein, dass er daran festgehalten hat? Warum hat er nicht gesagt, Gott, wenn du mich im Stich lässt, dann wende ich mich auch von dir ab? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass für uns alle in diesem Saal das keine rein theoretischen Fragen sind. Ich glaube, dass wir alle schon uns gefragt haben, wie kann es sein, dass Gott nicht eingreift? Wir alle haben schon Gebetsgemeinschaften erlebt und Gebetsketten. Und wir alle haben schon erlebt, dass Leute trotzdem gestorben sind. Und wir haben alle auch schon erlebt, dass Menschen trotzdem ihren Frieden mit Gott finden. Eine Ruhe, eine Dankbarkeit in Gott. Habt ihr euch auch schon einmal gedacht, als jemand eine Gebetserfahrung erzählt hat, ja, schön, aber warum nicht bei mir? In dieser Situation hätte ich Gottes Hilfe so dringend gebraucht, aber er hat nicht eingegriffen. Wie lautet deine Antwort auf diese Frage? Warum bist du hier in dieser Gemeinde? Um Gott anzubeten, ihn zu loben, zu preisen, obwohl du wahrscheinlich auch schon an diesem Punkt warst und gesagt hast, Gott, warum? Warum hast du nichts getan? Meine Antwort hat zu tun mit einem anderen Michael, eigentlich Mischael, um genau zu sein. Wir kennen ihn und seine Geschichte wahrscheinlich aus der Kindersabbatschule. Und ich möchte euch heute einladen, einen neuen, frischeren Blick auf ihn zu werfen. Dieser Michael war auch ein sehr gebildeter Mann, genau wie Michael Sattler. Michael ist am Königshof aufgewachsen. Er hat eine gute Bildung erhalten und als Nebukadnezar Jerusalem erobert hat, da hat er die Elite, die junge israelitische Elite mitgenommen nach Babylon an seinen Hof. In Daniel 1, Vers 3 und 4 lesen wir, dass Nebukadnezar befiehlt, der Kämmerer soll einige von den Israeliten auswählen, und zwar von den königlichen Stamm, von edler Herkunft, junge Leute, die kein Gebrechen haben, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig sind, also fähig, an des Königshof zu dienen, und er solle sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Diese Beschreibung aus Daniel Kapitel 1 trifft also zu auf Michael. Er wurde ausgewählt, weil er jung, weise, klug, verständig, begabt, schön war und aus königlicher Herkunft. Und er soll jetzt an der Elite-Universität von Babylon ausgebildet werden. Und als Nebukadnezar seinen großen Traum bekommt von dem Standbild und den Königreichen, da sind es genau Daniel und seine Freunde, die ihm diesen Traum erklären können. Aber der Traum hat nicht sehr lange einen guten Eindruck auf den König hinterlassen. Bald schon kommt Nebukadnezar wieder weg von diesem Gedanken, dass nach ihm andere Königreiche kommen können. Und er lässt ein großes Standbild bauen, ganz aus Gold. Als wolle er sagen, Babylon forever. Und damit das auch wirklich gut funktioniert und alle wissen, dass Babylon für immer bleiben soll, lässt er alle seine hohen Beamten kommen, dass sie vor diesem Standbild niederfallen und es anbeten. Und wenn alle Beamten kommen müssen, dann kommen auch Michael und seine Freunde. Und jetzt, ihr kennt die Geschichte, die Musik spielt. Nebukadnezar möchte, dass das Standbild angebetet wird. Und wieder haben wir so eine Situation. Genau wie bei Michael Sattler ist auch Michael in dieser Situation und muss sich fragen, was tue ich? falle ich jetzt einfach nieder? Gott sieht doch mein Herz. Ich kann ja so tun, als müsste ich schnell meine Schuhe binden. Gott weiß doch, was ich wirklich denke. Gott hat mich in eine so hohe Position in Babylon gestellt, soll ich das alles riskieren? Wenn ich jetzt sterbe, dann nütze ich doch Gott auch nichts mehr. Wahrscheinlich hat es gearbeitet in ihren Köpfen und alle fallen nieder, aber drei bleiben stehen. Michael und seine Freunde haben den gleichen Weg gewählt wie Michael Sattler. Und der König lässt sie zu sich rufen und er macht ihnen klar, liebe Freunde, so nicht. Offensichtlich schätzt er sie sehr, denn er gibt ihnen eine zweite Chance und sagt, ich lasse jetzt noch einmal die Musik spielen und dann möchte ich sehen, dass alle niederfallen. Aber Michael und seine Freunde sagen, nein, König, du musst nicht noch einmal die Musik spielen lassen. Und sie sagen, Daniel 6, Vers 16, es ist nicht nötig, dass wir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Versteht ihr, was hier gerade passiert? Hier geht es um Anbetung. Hier geht es genau um diese Verbindung zu Gott. Wer soll angebetet werden? Gott oder dieses Standbild? Und die drei Freunde sagen, wir beten unseren Gott an. Egal, ob er uns hilft oder nicht. Auch wenn er uns nicht hilft, o König, sollst du wissen, dass wir das nicht tun. Ihre Anbetung ist unabhängig davon, ob Gott eingreift oder nicht. Und Anbetung ist so viel mehr, als einfach Gott um Hilfe zu bitten. Gott anbeten heißt, seine Größe und Allmacht anzuerkennen, sein Handeln auch nicht vorwegzunehmen und alles in seine Hand zu legen. Sie sagen, ja, Gott, wir beten dich an, wir bitten dich um Hilfe, aber wenn du nicht hilfst, beten wir dich trotzdem an. Diese drei gehören zu den gebildetsten und weisesten Männern ihrer Zeit. Und sie haben tatsächlich etwas sehr Wichtiges verstanden. Sie sind Realisten. Und genau wie du und ich wissen sie, dass man da auch sterben kann. Und dass Gott nicht immer hilft. Sie haben verstanden, dass die Welt, in der wir alle leben, eine sündige Welt ist. Die Welt ist krank, sie ist kaputt. Und in unserer Welt passieren schlimme Dinge. Und diese drei Männer wissen, es kann sein, dass man im Feuer verbrennt. Und dennoch glauben und sagen sie, wenn Gott will, dann kann er uns erretten. Und sie setzen eins drauf und sagen, auch wenn er uns nicht rettet, halten wir dennoch an ihm fest. Gott hat die Macht einzugreifen, aber ich werde ihm nicht vorschreiben, dass er das tun soll. Ich kann ihm das nicht vorschreiben. Und es ändert auch nichts an meinem Glauben, wenn er es nicht tut. Ich denke, das war die Haltung von Michael Sattler und das war die Haltung von diesen drei Freunden. Und es ist eine Antwort, mit der auch ich irgendwie leben kann. Wie kann es sein, dass Gott nicht eingreift? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass er eingreifen kann. Und wenn er es nicht tut, halte ich trotzdem an ihm fest. Diese Einstellung erklärt auch, warum Michael Sattler und so viele andere Menschen diesen tiefen Frieden finden können, obwohl sie sterben müssen. Es ist eine Handlung, die sagt, es ist in Gottes Hand. Ich nehme sein Handeln nicht vorweg. Es ist eine Haltung, die sagt, ich anerkenne, dass es größer ist als ich selber. Und ich verstehe es nicht. Vielleicht verzweifle ich daran. Aber ich bin demütig und sage, ich verstehe es nicht, ich vertraue einfach auf Gott. Ich möchte euch einladen, dass wir zum Schluss noch in den Psalm 73 gehen, der dieses Thema für mich wunderbar zusammenfasst. Als Asaf diesen Psalm schreibt, hat er genau diese Situation vor Augen. Und er fragt sich, Warum gibt es so viele gottlose Leute, denen es so gut geht? Und warum muss ich so viele leiden? Und voller Verzweiflung ruft er in Vers 13, Psalm 73, Vers 13, ist es denn umsonst, dass ich mein Herz reinhalte und meine Hände in Unschuld wasche? Ist es umsonst, dass ich Gott treu bleibe, wenn Gott mir dann doch nicht hilft und mir geht es schlecht und den anderen geht es gut? Soll ich mich einfach von Gott abwenden? Und es geht die Asaf wie uns, er sagt in Vers 16, ich sinne darüber nach, ob ich es begreifen kann, aber es ist mir zu schwer. Es ist einfach zu schwer. Und auch Asaf kommt zu der gleichen Antwort wie Michael und Michael. Auch er kommt zu diesem Dennoch. Und er sagt, Vers 23 bis 25, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Und wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn ich nur dich habe, Gott, so frage ich nicht sonst nach Himmel und Erde. Man kann das auch übersetzen als eine Frage. Wen habe ich sonst im Himmel? Gott, ich habe nur dich. Es bleibt mir ja sowieso nichts anderes. Und wenn ich nur dich habe, dann brauche ich nichts anderes. Da ist niemand im Himmel oder auf Erde, der uns weiterhelfen könnte. Der Einzige, der uns echte Hilfe anbieten kann, ist Gott. Und es ist meine tiefe Überzeugung, dass auf unserer Welt Dinge passieren, die keinen Sinn haben. Dinge, die einfach nur schlecht und böse sind. Ich bin überzeugt, dass man nicht hinter jedem Leid, verzweifelt und verkrampft, einen tieferen Sinn suchen muss. Es gibt sinnloses Leid. Und ich bin mir sicher, dass Gott am allermeisten darunter leidet. Gott hat gelitten, als Michael Sattler verbrannte. Und Gott leidet, auch wenn wir leiden. Ich bin mir sicher, dass es Gott tief trifft. Glaubst du, dass es Gott zu 100% und absolut nur gut mit dir meint? Kannst du das wirklich glauben? Ich bin mir sicher, dass es so ist. Und es ist das, was Michael und seine Freunde zum Ausdruck gebracht haben. Sie waren überzeugt, dass Gott gut ist und dass er es gut mit ihnen meint, aber dass es in unserer kaputten Welt Dinge gibt, die man nicht erklären kann. Gott meint es gut mit uns, er kann uns retten, aber wir können nicht immer alles verstehen. Dennoch halten wir daran fest. Lasst uns versuchen, so zu sein wie Michael Sattler und Michael, so zu denken wie sie, uns nicht von den Lebenskrisen wegbringen lassen von dem, der allein Frieden und Hilfe geben kann. Lasst uns weiter zu unserem Gott beten und lasst uns weiter davon erzählen, wenn wir etwas erlebt haben mit ihm, obwohl wir Dinge erleben, von denen wir sagen, wir verstehen sie nicht. Lasst uns dennoch an ihm festhalten. Und ich möchte schließen mit Psalm 73, Vers 26. Und wenn uns gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott allezeit unser Herzen Trost und unser Teil. Amen. Amen.